Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne.
Ja, es ist ein ganz besonderer Monat. März erscheint nämlich dein neues Buch. Wir können gar nicht oft genug darauf hinweisen. Petra Hucke, Unterwasserblau.
So ist es. Ich freue mich auch schon total.
Und heute Morgen bin ich tatsächlich mit einer Frage aufgewacht. Und die musst du mir jetzt mal beantworten, Petra.
Okay.
Warum heißt das Buch Unterwasserblau?
Das Buch heißt Unterwasserblau, weil meine Protagonistin, Jessica, Wale liebt.
Wale?
Genau. Blaue Wale, Finnenwale, Schweinswale, alle Wale. Sie wollte dann als Kind gerne auch, irgendwie so Walforscherin werden oder irgendwas mit Walen machen und hatte ein Buch, in dem sie immer herumgeblättert hat, hat sich aber nie so recht getraut. Und stattdessen ist sie Mikrobiologin geworden und forscht jetzt an Kieselalgen, also an ganz, ganz kleinen Lebewesen statt an den ganz, ganz großen. Aber vielleicht kommt sie ja dann im Laufe des Romans doch nochmal mit Walen in Kontakt. Wer weiß.
Wer weiß. Aber es heißt Unterwasserblau und nicht Unterwassergrün, weil Algen hätte ich mir jetzt grün vorgestellt.
Nee, Kieselalgen, das ist was anderes. Das sind nicht so diese auf dem Teich schwimmenden oder so.
Okay.
Nee, ganz andere. Kieselalgen benutzt man auch zum Beispiel in so Peelings und sowas für die Haut.
Oh ja,
um schöner
stimmt.
zu werden. Und die sehen wunderschön aus. Also ihr könnt euch mal Bilder von Kieselalgen im Internet angucken. Ich finde die einfach so schön. Deswegen sind es die Kieselalgen geworden.
Vielleicht finden wir die ja dann auch auf deinem Instagram-Account.
Ja, gute Idee. Schreibe ich mir gleich auf.
Genau. Ja, ich habe auch schon mitgekriegt, du bist richtig unterwegs. Du bist in Podcasts eingeladen, es gibt Interviews. Wirklich, zu dieser Neuerscheinung jetzt trittst auch du in Erscheinung, Petra.
Ja, das ist wohl so. Ich bin auf der Leipziger Buchmesse, falls da jemand ist, an dem Messe Donnerstag, ist das der 18. Da bin ich in der Buchbar um 15 Uhr und ich weiß noch nicht genau, ich bin zu Gast im Podcast Lies und Das. Ich weiß aber nicht genau, wann der erscheint. Das müsste ich dann nochmal nachreichen bei Larissa und Christian. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und am 26. März ist in München eine Lesung in der Glockenbach Buchhandlung. Wenn da noch jemand kommen möchte, würde ich mich auch sehr freuen.
Ja, und ich fände es super, wenn dann Leute kommen und die kommen dann zu dir, wenn du dann da deine Unterschrift und das Buch machst und sagen dann, oh, ich höre ja immer euren Podcast.
Das wäre wunderbar, da würde ich mich sehr freuen.
Würde ich mich nämlich auch drüber freuen. Finde ich schön.
Ja, und vielleicht komme ich ja auch nochmal in die Schweiz. Dann wäre schön, wenn du auch zu einer Lesung kommen könntest.
Ja, das, so ist es halt, es ist schon weit, aber... Ja. Ja, ich müssen echt mal gucken. Ja, bei mir geht es ja dann, tatsächlich erscheint, Moment, haben wir März, genau, mein E-Book kommt auch schon am 1. April.
Ah, super.
Ja. Und ihr Lieben, ihr könnt das alle für 5 Euro, also 4,99, um genau zu sein, im Moment vorbestellen und den ganzen April hindurch für 4,99 kaufen, Melodie der neuen Welt, Band 1.
Ja, das darf man sich doch nicht entgehen lassen.
Finde ich auf jeden Fall. Also ich mache das wirklich oft, also bei diesen Neuerscheinen, weil das ist gar nicht mal so selten, dass das E-Book ein bisschen früher kommt und dann irgendwie so als Angebot.
Ja.
Und dann am besten alle schön Sternchen verteilen, möglichst viele.
Alle 5.
Alle 5. Die 1 Sternchen wollen wir nicht. Da lieber gar nicht bewerten, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich bin ja eigentlich ganz, ganz optimistisch.
Na, bestimmt.
Dass es was wird.
Bestimmt. Ich habe übrigens, glaube ich, auch irgendwo gehört oder gelesen, dass es auch wichtig ist, wenn ihr schon am Rezensionen, also am Sternchen verteilen seid, schreibt auch noch was Schönes dazu. Ich glaube, dann ist das noch besser für uns. Übrigens auch, wenn ihr unseren Podcast bewerten möchtet, auch gerne überall, wo das geht, und schreibt uns was dazu und liked uns auf Instagram. Wir sind auch auf YouTube zu finden. Genau, das hilft uns sehr.
Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht für uns, für unsere Bücher. Machen wir ja auch immer gerne. Dann kommen wir jetzt zu unserer heutigen Protagonistin. Ja?
Ich wollte noch was anderes erzählen. Und zwar könnt ihr auf unseren Blog schauen, auf frauenleben-podcast.de. Da haben wir ein Interview mit Dagmar Hertle von den Wupperfrauen geführt. Die Wupperfrauen, die sind nämlich aus Wuppertal, wo ich gar nicht weit von aufgewachsen bin. War das jetzt Deutsch? Und,
ich glaube schon.
Genau, die haben uns ein bisschen darüber erzählt, was sie denn da so machen als Wupperfrauen. Und zwar versuchen sie, vergessene Frauen, ähnlich wie wir, sichtbarer zu machen, zum Beispiel durch einen virtuellen Stadtplan und durch Führungen direkt in Wuppertal vor Ort. Und sie wollen dafür sorgen, dass mehr Straßen und Plätze nach Frauen benannt werden. Und die Dagmar hat uns dann auch noch darauf hingewiesen oder uns gebeten zu sagen, dass sie auch beteiligt sind an verschiedenen Aktionen zum feministischen Kampftag, der ja jetzt am 8. März ist. Da könnt ihr mal bei den Wupperfrauen auf Instagram gucken zum Beispiel. Außerdem gibt es im Mai zum Muttertag eine große Kampagne 100.000 Mütter vor dem Brandenburger Tor zum Thema Care-Arbeit. Und falls ihr da zum Beispiel in Berlin seid gerade, dann könnt ihr mal schauen, ob das auch was für euch ist.
Ja, ja, sehr schön.
Gut, dann können wir jetzt dann doch zu unserer Frau von heute kommen, die uns übrigens empfohlen wurde von unserem Hörer Ernst. Wir haben nämlich auch männliche Hörer, die sich für Frauengeschichte interessieren. Und genau, es geht um Helene Breslau-Schweizer. Helene Breslau-Schweizer, kann man sagen, ist ein typisches Beispiel für, in Anführungszeichen, die Frau von, gefolgt von einem Namen eines bekannten Mannes, in diesem Fall von Albert Schweitzer. Aber sie war eine sehr unabhängige, moderne Frau, die ganz genau wusste, was sie konnte und was sie wollte. Und sie war auch sehr eng verbunden mit seiner Arbeit in dem Krankenhaus in Afrika. Und sie haben das zusammen aufgebaut und sie war so oft sie konnte da. Und hat sich auch nicht davon abhalten lassen, dass sie in Kriegsgefangenschaft war, dass sie eine Tuberkuloseerkrankung hatte. Also sie wollte ihr Leben so leben, wie sie das wollte. Ja, außerdem wollte ich noch sagen, dass ich in der Folge, die wir schon aufgenommen haben, immer Lambarene sage, wenn ich über den Ort rede. Aber man spricht das wohl eigentlich natürlich französisch aus, also Lambarene. So, ihr müsst euch jetzt leider mit Lambarene abgeben, aber ihr wisst, was ich meine. Geboren wurde Helene Marianne Breslau am 25. Januar 1879 in Berlin, in der elterlichen Wohnung in der Schöneberger Vorstadt. Ihr Vater, Harry Breslau, war Historiker und Privatdozent an der Universität Berlin. Ihre Mutter Caroline war auch durchaus gebildet. Sie war oft Diskussionspartnerin ihres Mannes, also sie konnte da durchaus mithalten. Es war eine intellektuelle Familie, sehr herzlich, sehr aufmerksam, typische Repräsentanten der jüdischen Mittelschicht in Deutschland, wie es in der Biografie hieß, die ich gelesen habe und verlinken werde natürlich. Die Eltern bleiben beide jüdisch, aber Helene und zwei ihrer Brüder werden getauft, christlich getauft, als Helene 7 Jahre alt ist. Interessanterweise nicht in Berlin. Man ist dafür so ein bisschen aufs Land gefahren, also so, damit die jüdische Gesellschaft das nicht so ganz deutlich mitkriegt, so in etwa, weil das natürlich dann auch die Frage ist, warum verrät man seine Religion so. Aber der Vater oder die Eltern haben halt gehofft, dass die Kinder es leichter haben, wenn sie christlich sind. Auch wenn er eigentlich weiß, dass dieser rassistisch begründete Antisemitismus, dem ist es völlig wurscht, ob ein Mädchen getauft wird oder nicht. Für diesen Antisemitismus bleiben Jüdinnen Jüdinnen. Aber trotzdem hat er halt gehofft, dass es seinen Kindern besser wird und dass sie eine sicherere Welt haben als er.
Ja, ist schon interessant. Wir sind hier am Ende vom 19. Jahrhundert so ungefähr, ne?
Ja.
Was für einen langen Vorlauf, also wie lange diese Geschichte des Antisemitismus zurückreicht. Auch so, dass so eine Entscheidung getroffen wird, ja, den Kindern eine andere Religion zu geben.
Es standen sehr viele interessante Informationen darüber drin, wie er gedacht hat und wie er sich als doch jemand aus der gehobenen intellektuellen Schicht damit auseinandersetzen musste. Also sie waren assimiliert. Aber trotzdem gab es natürlich auch immer so Sachen, wo er gemerkt hat, er ist eben doch nur Jude, er ist nicht Christ, wie andere Professoren zum Beispiel. Aber da die Folge jetzt sowieso so lang ist, habe ich das ein bisschen zusammengestrichen. Also für ihn hat das auf jeden Fall eine große, große Rolle gespielt, für Helene eigentlich weniger dann im Laufe des Lebens. Ja, es war, wie gesagt, eine herzliche Familie. Es gab einen engen Familienzusammenhalt. Es gab auch mehrere Pflegekinder, die jahrelang bei den Breslaus gelebt haben. Sie haben mit Christen verkehrt. Es gab große Gastmahle. Die großen Werte der Familie waren Fleiß, Bescheidenheit, Sparsamkeit und Ordnung. Mit 10 Jahren hat Helene ihre erste Lungenerkrankung. Das wird später noch wichtig, weil sie ja eben an Tuberkulose erkrankt ist. Also man sieht schon als Kind bei ihr, dass sie nicht die beste Gesundheit hatte. Aber sie hatte trotzdem eine gute Kindheit, eine schöne Kindheit. Sie ist zur Schule gegangen, die städtische Charlottenschule in Berlin. Der Vater ist also sehr dafür, dass auch die Töchter Bildung bekommen. Selbstverständlich müssen sie auch die besten Noten haben. Also davon ist er dann schon ausgegangen. 1890, als sie gerade mit der Schule fertig ist, wird ihr Vater nach Straßburg berufen, an die Universität Straßburg, Kaiser Wilhelms Universität, als Professor für mittelalterliche Geschichte. Und er nimmt seine ganze Familie und zieht von Berlin nach Straßburg. Die Uni hat einen guten Ruf, sie hat die weltgrößte Uni-Bibliothek. Und ja, es ist so eine gemischte Sache. Also es ist eigentlich eine Ehre für ihn, dass er zum Professor berufen wird, aber er wäre eigentlich lieber in Berlin geblieben und dort Professor geworden. Aber er wusste, dass er das in Berlin nicht schaffen wird, wegen dieser antisemitischen Einstellung. Aber in Straßburg ist das anscheinend kein Problem und er wird dann sogar 1904 zum Kanzler der Universität ernannt. Also er macht dort Karriere, ungewöhnlich, beispiellos, hieß es in der Biografie für einen Juden damals. Und die Familie lebt sich eben ein in Straßburg. Ich hatte das schon bei der Elli Heuss-Knapp kurz erwähnt, dass es im Elsass nicht nur die, also aus Frankreich natürlich Menschen gab, dann aus dem Elsass selbst, die eingeborenen ElsässerInnen und dann noch die sogenannten Altdeutschen, also Leute, die aus Deutschland ins Elsass gezogen sind und da so ein bisschen unter sich bleiben, also so wie so eine Art Kolonie. Man erkennt sie wohl auch sofort auf der Straße, die ziehen sich anders an und sprechen natürlich auch anders, also sprechen Hochdeutsch statt dieses Elsässische. Und in dieser Gesellschaft lebt halt Helene Breslau und lebt auch Elli Heuss-Knapp. Die beiden lernen sich dann kennen, ich glaube beim Lehrerinnenseminar. Also Helene hat die Volksschule besucht, dann geht sie auf eine teure, anspruchsvolle, höhere Mädchenschule in Straßburg und dann besucht sie eben das Lehrerinnenseminar, um wie so viele Frauen um diese Zeit Lehrerin zu werden. Die beiden freunden sich an und gehen mit anderen FreundInnen auf diese Wandertouren und Radtouren, die ich auch erwähnt hatte, dieser Radelclub. Da war sie eben auch dabei. Als sie 17 ist, darf sie frühzeitig die Prüfung zur Lehrerin ablegen für höhere Mädchenschulen und studiert anschließend am Konservatorium Klavier, Gesang und Musiktheorie. Diese Hinwendung zur Kunst wird dann noch stärker, als sie 6 Monate mit ihren Eltern in Italien verbringt und sich da in die Gemälde verliebt, die sie überall in den Museen sehen kann und studiert dann tatsächlich danach noch Kunstgeschichte und Geschichte. Wir sind jetzt im Jahr 1900. Und damals durften Frauen in Straßburg schon studieren, wenn sie dieses Lehrerinnenexamen hatten. Das klingt ja jetzt so, als wird sie eine gebildete, berufstätige Frau. Aber die Eltern erwarten trotzdem noch von ihr, also sie darf studieren, aber sie erwarten trotzdem noch von ihr, dass sie sich ihre gesellschaftlichen Pflichten erfüllt und dass sie auch sich einen Mann sucht. 1902 geht sie ein halbes Jahr nach Großbritannien, um dort als Lehrerin zu arbeiten. 1903 kehrt sie zurück nach Straßburg und wird dort vom Leiter des Straßburger Armenwesens und des späteren Bürgermeisters zur ehrenamtlichen Waisenpflegerin ernannt. Also das heißt, sie hat eine Arbeit, aber natürlich ehrenamtlich, wie sich das gehört für die höheren Schichten. Und das heißt, dass sie in die Pflegefamilien geht, wo die Waisen untergebracht sind und da schaut, wie sieht es denn aus, wie werden die Kinder behandelt, wie geht es den Pflegeeltern mit den Kindern. 1904 absolviert sie einen 3-monatigen Krankenpflegekurs in Stettin. Da kommt sie jetzt nicht nur mit der Armut in Kontakt, die sie schon in Straßburg gesehen hat, sondern auch viel mit Prostitution, weil Stettin ist eben eine Hafenstadt und da gibt es viel Prostitution, womit jetzt Frauen ihres Standes eigentlich auch nicht in Kontakt kamen und auch nicht in Kontakt kommen sollten. Aber auch das sieht sie. Nach diesem Kurs kehrt sie wieder nach Straßburg zurück und wird dann dort angestellt mit Geld, also sie wird bezahlt, als hauptamtliche Waisenhausinspektorin im Gemeindewaisenamt. Es ist nicht mehr als ein Taschengeld, aber es wird bezahlt, was ihrem Vater aber gar nicht gefällt, weil das ja dann so den Eindruck machen könnte, dass er nicht mehr genug Geld hat, um seine Familie zu versorgen.
Diese Absurdität von diesen bürgerlichen Lebensläufen, zum Teil wirklich eine Top-Ausbildung, muss man ja sagen, aber immer so mit dem Hintergedanken, welchen Eindruck hinterlässt das dann? Ne? Eine berufstätige Frau, das geht ja gar nicht. Ja? Es ist immer wieder ein bisschen absurd, oder?
Ja, nicht nur ein bisschen. Es hat mich auch an Bertha Pappenheim erinnert, die sogar von selbst gesagt hat, sie möchte da gar kein Geld für. Also ihr selbst war das nicht standesgemäß genug, bezahlt zu werden.
Genau, also das heißt, du arbeitest, wirst aber weiter von deiner Familie, also von deinem Vater eigentlich, bis du dann heiratest, dann ist der Ehemann zuständig und dann hörst du eigentlich ja ganz auf zu arbeiten.
Genau.
Weil dann bisschen Ehrenamt vielleicht noch, meine Güte. Ah, oh, gut. Aber jetzt mal abgesehen davon, bis jetzt beeindruckende Karriere.
Ja.
Oder was sie alles an Erfahrungen gesammelt hat, was sie alles gesehen hat, wo sie überall gearbeitet hat.
Ja, ja. Sie reist von hier nach da und lebt dann mal ein halbes Jahr in der Stadt und dann wieder woanders. Also die weiß wirklich, sie will lernen und macht das auch. Und ihre Eltern lassen es ja auch zu. Also sie verbieten es eher nicht. Sie finden es nicht immer gut, aber sie lassen es zu. So, das reicht ihr immer noch nicht. Sie gründet jetzt noch selbst ein Mütterheim in Straßburg für ledige Mütter, also für unverheiratete Frauen, weil die immer sehr schnell nach der Geburt aus dem Krankenhaus entlassen werden und dann aber gar nicht wissen, wo sollen sie denn mit ihrem Kind hin, wenn sie doch wieder arbeiten müssen. Und das will sie, diese Zeit will sie verlängern und sie will sie auch nicht moralisch instruieren oder so, sondern es geht wirklich darum, dass die lernen, wie führe ich meinen Haushalt, wie kümmere ich mich um mein Kind. Und sie hält auch Vorträge und veröffentlicht Artikel zu diesem Thema, dann hauptsächlich für die ehrenamtlichen Helferinnen, denen sie dann auch praktisch mehr Ausbildung zukommen lassen will. So, jetzt sind wir ja eigentlich schon im Jahre 1908, aber jetzt muss ich ein wenig zurückgehen, denn jetzt kommt Albert Schweitzer ins Spiel. Ihre große Liebe, muss man so sagen. Sie treffen sich nämlich schon 1898 zum ersten Mal auf einer Hochzeitsfeier von Bekannten, Verwandten. Er ist 4 Jahre älter als sie, er ist wahnsinnig charmant, er ist praktisch schon berühmt, ist ja dieser berühmte Organist. Er hat gerade sein Theologie- und sein Philosophiestudium abgeschlossen und schon erste Veröffentlichungen. Es ist ganz interessant, dass er eigentlich nicht ganz in ihre soziale Schicht gehört. Also er steht eigentlich ein bisschen darunter. Er kommt ja auch aus dem Elsass. Seine Familie ist aus dem Elsass. Er spricht so ein schönes Elsässisch, was sie dann anfangs immer versucht, ihm zu korrigieren. Sie lernen sich kennen auf dieser Hochzeit, sind sich durchaus sympathisch. Albert Schweitzer allerdings hat eher ein Faible für ältere Frauen. Also er ist zum Beispiel seine angeheiratete Tante, zum Glück, Tante Mathilde, lebt in Paris. Mit der ist er wahnsinnig eng, bei der verbringt er viel Zeit. Und da gab es auch noch so ein paar andere Frauen. Und diese Tante verstirbt aber 1902, was für ihn ein großer, großer Verlust war. Und 1902 ist dann auch so das Jahr, wo er und Helene sich näher kommen. Also sie verbringen viel Zeit zum Beispiel in diesem Radelclub zusammen. Und sie sehen sich oft und diskutieren viel. Er sieht durchaus, wie intelligent sie ist. Und sie verliebt sich wohl in ihn. Aber er will nicht heiraten. Er sagt, er will sein Leben nicht so leben, wie man sein Leben zu leben hat. Er möchte frei bleiben. Er möchte, das ist sein Traum, Waisenkinder bei sich aufnehmen. Also er möchte Kinder erziehen, die nicht seine eigenen sind. Und er bietet Helene seine Freundschaft an. Also sie ist ihm irgendwas wert, er mag sie sehr gerne, aber er möchte eben nicht eine Liebesbeziehung mit ihr eingehen, weil das zur Heirat führen müsste.
Und er will grundsätzlich nicht heiraten?
Er will grundsätzlich nicht heiraten.
Ah, okay. Ja. Mhm. Aber Waisenkinder aufnehmen.
Genau.
Mhm. Okay.
Ja, und Helene war wohl wirklich von Anfang an in ihn verliebt, aber sie akzeptiert diese Freundschaft. Sie weiß ja auch noch nicht so ganz, wo sie hin will mit ihrem Leben. Jetzt hat sie diese ganze Ausbildung, die Eltern erwarten aber von ihr, dass sie heiraten soll und sie weiß nicht, also sie fühlt sich irgendwie trotz dieses ganzen Wissens, dieser ganzen Fähigkeiten nutzlos. hat auch zeitweise deswegen Depressionen, also so in ihren jungen 20ern oder so, weiß sie wirklich nicht, was sie will. Sie sagt, sie kennt ihren Weg noch nicht und Männer haben so viel einfacher, weil sie schon allein durch den Beruf ja irgendwie Orientierung im Leben haben und sie hat das nicht. Auch hier wieder eine Ähnlichkeit zu Bertha Pappenheim, die ja auch nicht wusste, wohin und dann in diese psychische Krankheit verfallen ist. Und sie war ja dann diese hier mit Freud und Anna O., der Patientin Anna O. und so, das hatten wir ja alles erzählt. Ja, also wie gesagt, sie akzeptiert seine Freundschaft und entscheidet sich, dann will sie aber auch keinen anderen Mann heiraten, dann wird sie jetzt eben doch voll berufstätig und enttäuscht ihre Familie. Er findet das natürlich einerseits gut, weil er dann nicht auf seine Ziele im Leben verzichten muss. Andererseits sagt er aber auch, oder andererseits schämt er sich aber auch auf gewisse Weise, weil er weiß, dass es für ihn als alleinstehenden Mann viel einfacher sein würde als für sie als alleinstehende Frau. Also er drängt ihr dadurch irgendwas auf, dass er sie nicht frei gibt. Aber er gibt sie halt auch nicht frei. Also irgendwie, ich finde das total schwierig. Sehr interessant, aber wahnsinnig schwierig, wie die beiden sich um die Zeit gefühlt haben müssen. Und Helene schreibt sehr wenig über ihre Gefühle. Also da kann man nicht so richtig reinschauen, wie es ihr damals ging.
Gibt es da so irgendwelche Tagebücher oder Briefe oder sowas?
Sie haben sich wahnsinnig viele Briefe geschrieben.
Okay.
Aber dann eben nicht so direkt über die Gefühle. Mhm. Sie fängt jetzt auch an, ihm zu helfen bei seinen Büchern. Also er schreibt zum Beispiel ein Buch über das Leben Jesu, ein Buch über Bach, den Komponisten. Und sie hilft ihm bei den Korrekturen, aber wie gesagt, weil er und sein Elsässisch. Aber das geht wohl weit darüber hinaus, dass sie ihm die Rechtschreibung verbessert, sondern sie liest das und versteht das und kritisiert ihn, wenn irgendwas nicht stimmt oder so. Albert hingegen merkt jetzt, dass das mit den Waisenkindern sein großer Traum wohl nichts wird, weil wohl niemand einem alleinstehenden jungen Mann Kinder anvertrauen will. Also entscheidet er sich leider immer noch nicht, einfach Helene zu heiraten, sondern er entscheidet sich für ein Medizinstudium. Er möchte nämlich nach Afrika gehen und dort als Arzt auf Missionsstationen arbeiten. Seine Familie fragt sich, was das denn jetzt soll, weil eigentlich ist er doch bekannt und könnte doch in der Wissenschaft an der Uni bleiben. Das ist doch eine viel bessere Karriere für ihn. Aber nein, er möchte das unbedingt. Er sagt auch einmal, die Leute lassen nicht zu, dass man aus dem Gewöhnlichen heraustritt, dass man sich aus seinen natürlichen Bindungen löst. Aber ich würde darin zugrunde gehen. Ich muss mich daraus lösen. Und Helene sagt, dann kommt sie eben mit. Auch da fände ich das sehr interessant zu wissen, wie die beiden diskutiert haben müssen. Er kann das nicht von ihr verlangen, das ist sein Traum und sein Leben und natürlich möchte er sie gern dabei haben als Freundin, aber für sie ist das ja nochmal was ganz anderes. Aber sie möchte unbedingt mit, sie entscheidet sich, das ist jetzt eben auch ihr Leben, das heißt, sie macht nochmal eine Ausbildung 1909 zur diplomierten Krankenschwester in Frankfurt am Main, eine sehr anspruchsvolle, sehr anstrengende Arbeit, also die hatten praktisch keine freie Zeit, außer mal ein paar Stunden schlafen und mussten nicht nur die Patienten verpflegen, sondern auch die Station putzen und wurden, keine Ahnung, wahrscheinlich auch überhaupt nicht bezahlt. Jedenfalls ist diese Arbeit so anstrengend für sie, dass sie sich wohl um diese Zeit im Krankenhaus mit Tuberkulose infiziert. Sie muss dann auch mehrere Wochen oder Monate in verschiedene Sanatorien und in Kurorte, um sich davon einigermaßen wieder zu erholen. Währenddessen studiert Albert eben Medizin. Und im Jahr 1912, als es dann realistisch wird, dass er tatsächlich nach Afrika will, passiert es dann doch und sie heiraten. Das heißt, er hat sich anscheinend doch überzeugen lassen, dass er nicht mit einer alleinstehenden Frau als alleinstehender Mann nach Afrika gehen kann. Ja, sie ist jetzt inzwischen schon 33 und gemeinsam geht es dann im Jahr 1913 nach Afrika. Afrika, der dunkle, unbekannte Kontinent um diese Zeit. Schwarze werden noch wie exotische Tiere bestaunt, steht in der Biografie. Und vor allen Dingen in Deutschland ist es einfach undenkbar, einfach so nach Afrika zu gehen. Das ist ganz, ganz, etwas ganz Ungewöhnliches und Seltsames, was die beiden machen. Die ganze westafrikanische Küste gilt als das Grab des weißen Mannes, weil dort so viele Menschen sterben, ob jetzt Missionare, Missionarinnen oder irgendwelche Abenteurer, der absolut tödlichste Flecken der Erde.
Und wo in Afrika? Also da heißt das einfach nur Afrika?
Nein, es ist, der Ort heißt Lambarene. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört im Zusammenhang mit Albert Schweitzer. Damals war das französisch-äquatorial-Afrika, also eine französische Kolonie. Blieb das auch bis 1958. Heute ist es Gabun. Lambarene war noch eine sehr gute, war die zentral gelegenste und beste Missionsstation, gehörte eben zu Frankreich. Das wird nachher noch wichtig. Albert hatte ein bisschen Schwierigkeiten, dass ihm dieser Posten zugewiesen wurde, weil wohl diese ganze Missionskommission, die entscheidet, wer wohin geschickt wird, die standen nicht alle hinter ihm, weil er theologisch gesehen sehr liberal war. Das hat denen nicht so gefallen.
Du hast es wahrscheinlich vorhin gesagt, aber er hat ein Theologiestudium, oder?
Er hat ein Theologiestudium und ein Medizinstudium. Und er hatte auch in Straßburg schon als, ich glaube, als Vikar gearbeitet.
Aber klar, Mission, also und welche Missionsgesellschaft war das?
Das weiß ich nicht genauer. Mhm. Ja, sie kommen an, sie sind begeistert. Die Lage ist entzückend, schreibt er einen Brief. Man sieht unten den Flussarm, gegenüber ein Dorf, eine blaue Bergkette, um das Haus Lorbeer- und Zitronenbäume, Palmen mit unzähligen Vogelnestern, dazu eine Wellblechbaracke. Unsere Küche, samt Waschküche. Der Abtritt liegt 25 Meter weiter in einem Palmenhain. Kann man etwas Poetischeres denken? Der Hügel ist bepflanzt mit Orangen, Zitronen, Kakao, Kaffee, Bananen etc. Es kam uns allen so märchenhaft vor wie im Robinson Crusoe. Wir sind ergriffen. Die Herren und Damen, also die Weißen von der Missionsstation, sind weiß gekleidet, sehr sauber, gehen aber barfuß. Zum Glück, Achtung, zum Glück haben Mademoiselle Humbert und Mademoiselle Christol schöne Waden, die letztere sogar sehr schöne.
Aha.
Man kriecht unter das Moskitonetz, nachdem man ein halbes Dutzend schrecklicher Insekten und eine grausig mächtige Spinne totgeschlagen hat. Das sind so die ersten Tage. Die beiden oder die ganzen, das ganze Missionspersonal gibt seinen europäischen Lebensstil aber nicht auf. Also man hat Hauspersonal, die beiden haben ein Klavier, Helena hat das Silberbesteck mitgenommen. Im Gegensatz zu dieser Missionskommission verstehen sie sich aber gut mit den MissionarInnen vor Ort. Also das sind alles herzliche Leute, mit denen sie problemlos zurechtkommen. Die beiden Schweizers stellen die Kolonialisierung an sich nicht in Frage. Also es ist so, wie es ist. Die Europäer kolonialisieren Afrika. Aber ihnen ist wichtig, wie mit den Menschen dort umgegangen wird. Also sie sind nicht rassistisch eingestellt, sagen nicht, die Schwarzen sind weniger wert als die Weißen. Sie wollen ihnen auch nicht die europäische Kultur aufdrängen. Sie sagen, ohne Not muss man an der Lebensweise dort nichts ändern. Also wenn sie jetzt irgendwie den Schwarzen zeigen können, wie sie einer Krankheit vorbeugen oder so. Das natürlich schon, das kann man ihnen beibringen, aber man muss nicht die ganze Lebensweise ändern. Anfangs versuchen sie dann auch ein paar dieser Sprachen zu lernen, die da vor Ort gesprochen werden, aber sie geben das aus Zeitgründen einfach wieder auf. Also sie arbeiten wirklich rund um die Uhr in diesem kleinen Spital. Albert ist auch sehr erfolgreich, überraschend erfolgreich eigentlich, weil er hat ja gerade erst sein Medizinstudium fertig, hat ja noch nicht viel Erfahrung. Vielleicht hat er ja schon ein Jahr Praxis oder so. Aber er muss da wirklich die schwierigsten Operationen leiten. Und in den allermeisten Fällen ist das sogar wirklich erfolgreich. Und er macht die Menschen gesund und die Menschen haben einen sehr guten Eindruck von ihm, vertrauen ihm und sein guter Ruf eilt ihm voraus. Er besucht selbst verschiedene Dörfer, um sich vorzustellen. Aber es kommen auch immer mehr Leute zu ihm ins Spital. Also war keine kleine Verantwortung. Also sie müssen da wirklich die Leben der Menschen vor Ort retten. Er holt sich dann neben Helene, also Helene hilft ihm bei allem, assistiert bei Operationen, übernimmt die Pflege, das Füttern, verabreicht Spritzen, überwacht die Wäsche und die Reinigung der chirurgischen Instrumente und Medikamente. Sie übersetzt teilweise, weil sie halt verschiedene Sprachen spricht, die Albert nicht kann. Und er holt sich aber auch noch Gehilfen von den jungen Männern vor Ort, die praktisch so eine Art Karriere bei ihm anfangen können. Sonst gilt als gute Karrieren für junge einheimische Händler, Faktoreiangestellter, Dolmetscher, Lehrer, sowas. Und genau, jetzt können sie eben auch Arzthelfer bei ihm werden. Ja, das klingt jetzt nach einem spannenden Leben, in dem Helene sich angekommen fühlt und endlich das Gefühl hat, hier hat sie ihre Bestimmung gefunden. Allerdings befinden wir uns ja leider jetzt 1914 und der Erste Weltkrieg bricht aus. Sie sind beide deutsche Staatsangehörige, aber sie arbeiten ja jetzt für die französische Mission in einem französischen Land und werden verhaftet. Verhaftet bedeutet in diesem Fall, sie bleiben auf der Station, erst in Lambarene, dann werden sie auf eine andere Station verlegt und werden dort festgehalten. Die Leute vor Ort sagen, nein, sie sind keine Gefangenen, keine Prisonniers, sondern Surveillés, also Überwachte. Aber im Grunde sind sie da auf der Station gefangen, die auch praktisch von ihrer Lage her schon ein natürliches Gefängnis ist. Also sie können nicht über den Fluss weg, sie können aber auch nicht durch den Urwald. Die Kommunikation, also Briefe von Familien, Bekannten, wem auch immer, wird abgefangen und gelesen. Es dauert sowieso ewig inzwischen, bis Briefe ankommen, mehrere Wochen bis Monate. Albert wird verboten, die Schwarzen zu behandeln, also er darf nur noch die Weißen behandeln. Ja, also man weiß wohl bis heute nicht, woran es liegt, dass gerade die beiden so streng behandelt wurden. Also es gab auch noch andere MissionarInnen, die sind besser behandelt worden, die sind nicht so schikaniert worden, wie es heißt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Albert Schweitzer sich in seinen Briefen sehr oft kritisch und wenig patriotisch ausgedrückt hat. Helene hält sich auch da zurück, also wenn sie an ihre Familie schreibt, dann kommt da keine Kritik weder an Deutschland noch an Frankreich. Sie fühlen sich ziemlich einsam, sie hatten sonst immer wahnsinnig viele BesucherInnen, jetzt sind sie fast immer alleine, sie haben kaum Informationen von ihren Familien. Wenn was durchkommt, dann ist natürlich auch oft immer mal ein Todesfall dabei von Soldaten, die gefallen sind. Und dazu kommt, dass ihnen doch langsam das Klima zusetzt. Also es ist wohl wirklich so, dass die MissionarInnen nie länger bleiben als 2 oder höchstens 3 Jahre, weil die nach der Zeit merken, es ist einfach zu anstrengend. Es gibt wohl sowas wie Tropenanämie, das habe ich nicht genauer nachgeschaut, aber das schwächt eben den ganzen Körper und dadurch wird man dann auch für andere Krankheiten anfälliger und die meisten müssen dann einfach wieder nach Hause. 1917 im September, also es sind fast 3 Jahre, glaube ich, werden sie dann endlich nach Frankreich überführt. Also sie werden auf ein Schiff gesetzt und nach Bordeaux gebracht, wo sie 9 Tage lang in einer eisigen Zelle aushalten müssen, ohne fließend Wasser, ohne Toilette. Später geht es dann weiter in die Pyrenäen, in ein Gefangenlager, dann nach Südfrankreich, wo die Verhältnisse endlich ein bisschen besser werden. Aber sie werden erst im Juli 1918 freigelassen durch das Berner Zivilgefangenen-Austauschabkommen und kehren so schnell sie können nach Straßburg zurück, um ihre Familien wiederzusehen. Und ja, der Krieg ist vorbei. Albrecht wird Assistenzarzt in einer dermatologischen Klinik und auch wieder Vikar in seiner alten Gemeinde. Und Helene muss jetzt mit ansehen, wie ihr Vater oder ihre Eltern, aber vor allen Dingen der Vater, seine Stelle verliert und aus dem Elsass ausgewiesen wird. Da hatten wir auch schon bei Elli Heuss-Knapp drüber gelesen, wie froh sie war, dass ihrem Vater das nicht passiert ist, dass er nicht wie so viele andere über die Brücke nach Deutschland getrieben wurde mit einem Koffer in der Hand. Und genau das passiert jetzt eben Harry Breslau, also Helenes Vater. Und sie muss das mit anschauen und weiß, wie gedemütigt ihr Vater sich fühlen wird. Und ihre Eltern lassen sich dann eben in Heidelberg nieder. Besonders tragisch natürlich, dass viele davon JüdInnen sind, die dann nicht mehr lange in Deutschland sicher sind. Helene bleibt mit Albrecht im Elsass und erhält 1920 auch einen französischen Pass. Also sie ist jetzt Französin, weil eben das Elsass ja wieder französisch ist. 1922 wird ihre erste und einzige Tochter geboren. Rena Fanny Susanne heißt sie. Rena, interessanterweise nach dem Rhein, also Renus, der Rhein, weil sie damals, 1902, sich ihre Freundschaft geschworen haben, irgendwo so schön über dem Rhein, mit Ausblick über den Rhein. Und deswegen wird jetzt ihre Tochter danach benannt. Helene ist ja schon fast 40 inzwischen. Es ist sowieso eine schwere Zeit, also viel Hunger, die Grippeepidemie wütet immer noch. Und bei ihr bricht jetzt wieder die Tuberkulose aus. Erste Anzeichen, nicht gewusst, aber erste Anzeichen einer Tuberkulose sind Unwohlsein, Reizbarkeit, Depression. Dann hat sie schwere Sehnenscheidenentzündung und eine Kehlkopfentzündung. All das sind erste Anzeichen. Deswegen geht sie zu verschiedenen Ärzten und die verschreiben ihr das, was man machen konnte. Also viel Ruhe, viel Essen, also die sogenannte Must-Diät, damit sie genug Kraft hat, weil ihr Körper halt so viel Energie verbraucht. Aber heilen kann man die Tuberkulose eben noch nicht. Das führt auch dazu, dass diese Krankheit so stigmatisiert wird. Also man redet nicht darüber. Sie hat kein einziges Mal in ihrem Brief das Wort Tuberkulose, in ihren Briefen das Wort Tuberkulose benutzt. Eine Nichte erinnert sich auch, dass Helene sagte, nein, mich darfst du nicht umarmen, aber sie wusste nie, warum. Ja, das heißt, es ist ja irgendwie, sie schämt sich dafür, sie spricht nicht darüber, sie will niemandem zur Last fallen, sie will auch nicht krank sein. Und das trägt sie halt viele, viele Jahre mit sich herum und fühlt sich deswegen wahrscheinlich auch immer isoliert. Albert hingegen will schnell wieder nach Lambarene und sie steht ihm nicht im Weg. Also sie sagt, dann geh, du willst dahin, das ist dein Lebenswerk, es ist eigentlich unser Lebenswerk, aber ich kann nicht mit, also geh du. Und das bleibt auch für den Rest des Lebens so. Er geht immer wieder weg, sie muss zurückbleiben oder sie kommt erst mit, muss aber schneller wieder abreisen als er. Also einmal sind sie tatsächlich 3,5 Jahre lang getrennt, weil er in Afrika ist und sie im Schwarzwald. Wenn sie aber krank ist, hält er es nicht lange an ihrem Krankenbett aus. Also das kann er gar nicht. Sie beschwert sich aber auch nie. Ja, Schwarzwald, genau. Also sie ziehen 1923 in den Schwarzwald. Sie bauen ein Haus in Königsfeld. Das ist ein heilklimatischer Ort, der eben auch gut ist für Helenes Lungengesundheit. Albert baut dort ein Haus und sagt ihr, auch jetzt muss sie sich erstmal keine finanziellen Sorgen mehr machen, weil sie kann ja da jetzt leben bleiben. Während er wieder geht, sie hilft ihm dann von dort aus Spenden zu sammeln für das Spital in Lambarene. Also er ist wirklich mittlerweile so berühmt bis nach Japan, also weltweit weiß man, wer Albert Schweitzer ist. Dementsprechend kriegt sie auch viel Geld zusammen, damit sie ein neues, größeres Spitalgebäude bauen können. Sie mag diese öffentliche Rolle eigentlich gar nicht, also sie möchte eigentlich sich von allem zurückziehen. Sie ist nicht wie Elli Heuss-Knapp, die dann irgendwelche Radioansprachen hält oder so. Das interessiert sie eigentlich gar nicht. Sie kümmert sich weiter um seine Schriften, also korrigiert seine Bücher. Sie kümmert sich um seine Korrespondenz. Sie nimmt 2 Mädchen auf, 17-jährige Mädchen, die, ich nehme an, dass sie dann irgendwie bei ihr Haushaltsführung lernen, vielleicht auch irgendwie Sprachen lernen, weil das kann sie ja auch. Sie nimmt auch für eine Weile Lotte Jürgens auf, die wir auch noch von Elli Heuss-Knapp kennen. Das war das Kindermädchen von Elli Heuss-Knapp, die beim Vater blieb, bis der starb. Und dann kam sie danach eben zu Helene Schweitzer in den Haushalt. Das reicht ihr alles nicht. Sie möchte wieder zurück nach Afrika und macht deswegen 1926 noch einen Kurs in Tropenmedizin und reist dann 1929 das nächste Mal nach Lambarene, wo inzwischen ein neues, größeres Spital gebaut wurde. Sie ist schockiert, als sie sieht, dass viele Dörfer vollkommen entvölkert sind wegen Hungersnot und auch wegen der Grippeepidemie. Also es ist alles anders als vorher, aber es ist trotzdem, sie fühlt sich immer noch wie zu Hause. Sie sagt auch ihr Leben lang dort in Lambarene, das ist ihr Zuhause. Sie muss dann allerdings wegen schwerer Fieberschübe schon 1930 wieder nach Europa fahren und ist danach wirklich 9 Monate lang in 2 Sanatorien bei einem Dr. Max Gerson, der erst in Kassel ist, dann in Berlin und der dann tatsächlich nach vielen, vielen Monaten oder Jahren es schafft, dass ihre Tuberkulose als geheilt gilt.
Ja gut, da gab es ja auch Malaria in dieser Gegend, ne? Also die werden ja auch sich unweigerlich mit Malaria angesteckt haben.
Bestimmt, deswegen auch diese Fieberschübe und wenn dann mehrere Sachen zusammenkommen. Ja. Ja, wenn Albert dann mal nach Deutschland oder Europa kommt, sind sie entweder da in Königsfeld im Schwarzwald, er baut aber auch noch ein Haus in Günzbach, in seinem Heimatort im Elsass. Aber er ist eben auch wahnsinnig viel unterwegs, auf Vortragsreisen, um seine Arbeit vorzustellen oder er gibt Orgelkonzerte in allen möglichen Städten und sie begleitet ihn immer so gut sie kann. 1932, Helene ahnt schon, das wird was mit den Nationalsozialisten und zieht in die Schweiz. Also sehr früh hat sie sich zurückgezogen aus Deutschland, während Albert schon wieder in Afrika ist. Für sie wäre es vielleicht auch gar nicht so dringend gewesen, weil sie einen französischen Pass hat, aber sie möchte weg und viele oder die meisten ihrer Familienangehörigen ziehen auch weg. Freundinnen ziehen ins Ausland, Schweiz, Frankreich, USA, nur ihre alte Mutter, also die inzwischen alleine lebt, der Vater ist gestorben, die bleibt in einem Pflegeheim im Schwarzwald und Helene hat die ganze Zeit Sorge, dass ihr was passiert, aber sie ist tatsächlich irgendwie so weit geschützt, dass ihr kein Leid von den Nazis angetan wird und sie dann 1941 eines natürlichen Todes im Pflegeheim stirbt. Immerhin das. Ja, Helene und Albert heißt der, Albert machen eine Reise durch New York. Oh, sehr interessant, in New York 1937 wird sie und ihre Tochter Rena, die da inzwischen, glaube ich, schon 16 ist oder so, werden sie eines Nachmittags von Albert Einstein eingeladen zum Kaffee. Und Rena erinnert sich aber so, dass der Mann wohl nicht so genau wusste, was er denn mit denen reden soll und dann immer noch ein Stück Apfelkuchen angeboten hat. Genau. Ja, und danach geht es dann 8 Wochen lang auf eine Promotionstour durch die Vereinigten Staaten, damit sie Geld sammeln für Lamparene und damit auch während des Krieges die Finanzen gesichert sind, weil sie halt Geld brauchen und Medikamente vor allen Dingen auch brauchen. Und das ist sehr erfolgreich. Sie machen so Vorträge, Dia-Shows in Kirchengemeinden und in Missionsgesellschaften und so weiter. Und sie ist immer dabei, soweit es ihre Gesundheit zulässt. 1939 geht sie dann nochmal für 6 Wochen nach Lambarene. Zum ersten Mal nimmt sie ihre Tochter mit. Also Rena sieht jetzt zum ersten Mal, was ihr Vater dort eigentlich macht, was ihre Eltern dort gemeinsam aufgebaut haben. Findet das ganz toll, auch wie modern das inzwischen ist. Aber sie möchte nicht allzu lange bleiben, denn sie ist verlobt und kehrt deswegen mit Helene zurück nach ins Elsass und heiratet einen Orgelbauer, was Albert Schweitzer bestimmt gut gefallen hat. Zieht mit ihm nach Paris. Helene zieht mit oder nach, weil sie gerne nach dem Kriegsausbruch jetzt mit ihrer Familie zusammen sein will. Kriegt übrigens nach und nach dann 3 Enkelkinder von Rena. Ja, aber Paris, wie wir wissen, ist leider auch nicht sicher und im Juni 1940 müssen sie fliehen. Seine lange Flucht durch Frankreich, schlechte Unterkünfte, wenig zu essen. Manchmal wissen sie gar nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben immer Angst, dass die Deutschen ihnen nachkommen. Helene hat Angst um Albert, der in Afrika ist und sie möchte unbedingt zu ihm. Also sie versucht wochenlang ein Visum zu bekommen, dann muss sie über Portugal und Angola und muss aber erst Frankreich was ausstellen. Also es geht die ganze Zeit hin und her, es ist sehr schwierig, aber sie schafft es schließlich im August 1941 zu Albert nach Lambarene zu gelangen. Rena bleibt mit Familie in Frankreich. Dieses Mal verträgt sie das Klima zum Glück ganz gut und schämt sich fast dafür, dass sie jetzt dieses sichere Leben im Urwald hat und vom Rest des Krieges dort abgeschirmt ist und sicher ist. Und sie kriegen eben über die USA auch immer genug Medikamente für ihre PatientInnen. Ja, und im Grunde kehrt sie dann erst 1946 bzw. 47 nach Europa zurück. Begleitet Albert immer mal wieder auf Reisen, auch wieder mal in die USA, wo er inzwischen als die größte Seele des Christentums und das Universalgenie Westeuropas gilt, bekommt verschiedene Ehrendoktorwürden und 1954 dann eben auch den Friedensnobelpreis. Da begleitet sie ihn auch nach Oslo. Da wurde geschildert, tausende Menschen versammeln sich vor dem Rathaus und ehren ihn mit einem stillen Fackelzug. Und sie stehen auf dem Balkon und sehen das von oben und sind wahnsinnig gerührt. Und das ist wohl auch seitdem so nicht mehr passiert. Also die Medien sind alle wild nach ihm, aber auch nach ihr. Also sie sind natürlich auch neugierig, was ist denn das für eine Frau, die ihn da begleitet. Sie will diesen ganzen Trubel nicht. Sie fühlt sich alt und unansehnlich. Sie läuft inzwischen sehr krumm am Stock. Und ja, das meiste lehnt sie ab, wenn es so um Interviewanfragen geht oder so. Und ja, jetzt gehen wir so langsam dem Ende entgegen. 1957 besucht sie zum letzten Mal das Spital in Lambarene. Sie merkt, wie fremd Europa ihr geworden ist. Also es ist wirklich so, dass Lambarene, dass Afrika dort ihr Zuhause ist. Aber leider macht ihre Gesundheit nicht mit und sie muss zurück nach Europa. Und am 1. Juni 1957 stirbt sie in Zürich, während Albert mal wieder in Afrika ist. Ihre Asche wird in Lambarene beerdigt. Es wird viel über sie geschrieben, aber immer so das Frauchen, das ihrem Mann aus Liebe nach Afrika folgt. Ihre Schwäche, ihre Opferbereitschaft. Auch in der ersten Biografie, die wohl 1968 erschien, wurde sie noch so dargestellt. Und 1998 gab es dann eine bessere Biografie. Das ist auch die, die ich gelesen habe von Verena Mühlstein, wo sie dann wirklich Wert darauf legt, es war ihr eigener Wille, das so zu machen. Also sie hat jetzt nicht Albert Schweitzer kennengelernt und sich plötzlich für Sozialarbeit und Krankenpflege interessiert, sondern sie war schon vorher auf diesem Weg und er und sie haben halt wahnsinnig gut zusammengepasst, was das angeht.
Ja, im Grunde hatte sie ja eigentlich die besseren Voraussetzungen, wenn du so willst, ne? Also erstmal, was die soziale Arbeit betrifft, hatte sie auf jeden Fall mehr Erfahrung.
Ja, aber er war halt der ausgebildete Arzt, dass sie
Er war dann, und dass er halt da noch auf seine Ausbildung noch so ein Medizinstudium obendrauf gesetzt hat, das ist natürlich schon, zeugt schon auch von einem gewissen Willen.
Ja. Ja, er hat wenig über sie geschrieben in irgendwelchen Memoiren und Erinnerungen. Einmal hat er sie meine Frau, meinen treuesten Kameraden genannt. Aber hat wohl auch nie ihren Namen irgendwie geschrieben. Also
ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Zeit geschuldet einfach, ne? Wie man
sich. Aber auch dem Männertyp, glaube ich.
Oder auch dem Männertyp. Also mir begegnet das oft in historischen Quellen, dass auch sogar die von ihrer Frau, also zum Beispiel als Frau Schweizer dann in dem Fall, ne, sprechen. Also so, als wäre da keine persönliche Beziehung, was natürlich überhaupt nicht stimmt.
Ja. Also in den Briefen zeigen sich dann natürlich auch zeigt sich auch ein anderes Bild. Also die waren wahnsinnig vertraut. Sie hatten auch irgendwie so lustige Kosenamen füreinander und haben sich viel über Dinge ausgetauscht, über ihre Religion auch. Das war, habe ich gar nicht so erwähnt, aber die Religion war ein sehr wichtiger Bestandteil ja auch von Albert Schweitzer und diesem ganzen Konzept von Ehrfurcht vor dem Leben und so. Das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, weil das war seins und nicht ihres, aber das war schon auch sehr wichtig für sie. Zum Ende ist das vielleicht ganz schön. Erstens hatte Albert Schweitzer ja für Elly Heuss Knapp die Hochzeitsrede gehalten mit Theodor Heuss. Und da hieß es ja schon, es ist nicht nur so schön, dass sich zwei Menschen zueinander finden, sondern dass diese beiden Menschen zusammen Dinge für andere Menschen machen. Also dieser Altruismus, also wir haben nur ein gutes Leben, wenn wir uns für andere Menschen einsetzen. Das passt ja natürlich auch gut auf die beiden Schweizers. Und dann hat sie wohl auch einmal geschrieben, Unsterblichkeit bedeutet für sie, dass unsere Gedanken in anderen leben, wenn wir aufgehört haben zu leben. Und das ist doch ein perfektes Schlusswort, oder?
Ja, es ist ein absolut perfektes Schlusswort. Da kann ich auch total mitgehen, ja. Ja, vielen Dank. Hochinteressant. Also ich fand jetzt gerade so ihren Werdegang, ihre Ausbildung, ja, und dann die große Liebe, aber auch eine große berufliche Partnerschaft und eine große Opferbereitschaft allerdings auch, ne?
Ja, also sie war ja dann im Grunde diese Zeit im Schwarzwald, war sie ja genau das, was sie nie sein wollte. Sie war Mutter und alleinerziehende Mutter, Hausfrau. Und das hat sie ja von Anfang an gesagt, das ist nichts für sie. Und sie hat es aber trotzdem gemacht.
Ja, und wenn sie dann wieder in Lambarene war, hat sie ja sicherlich immer gearbeitet.
Ne? Genau, da hat sie meistens dann auch wieder mit Kindern und Säuglingen geholfen und hat ihm immer assistiert, immer wenn sie da war und konnte.
Ja, sehr spannend, auch wie diese, wieder mal die Parallelen zu anderen Frauenbiografien, aber auch natürlich die Freundschaften und Bekanntschaften in dem Fall zu Frauen, über die wir auch Podcasts machen und die wir euch natürlich alle verlinken.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese Geschichte, Petra.
Gerne.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.